Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass ich Sie einladen kann heute zu unserem Thema Weichen stellen, Inspirationen für eine selbstbestimmte dritte Lebenshälfte. Und zu Gast darf ich begrüßen Josef Epp. Er ist Religionslehrer, Klinikseelsorger in Bad Grönenbach, sind wir mit ihm verbunden und auch viel nachgefragt als Referent und Buchautor. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen, Frau Engert, und guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, eine dritte Lebenshälfte, da fragt man sich erstmal, was ist denn damit vielleicht überhaupt gemeint? Es geht Ihnen darum, Inspirationen zu geben, Impulse zu geben. Und ich zitiere da gleich etwas aus Ihrem Buch. Sie schreiben nämlich an einer Stelle, wenn es aufs Lebensende zugeht, doch immer wieder hat man das Gespür, dass die Hände leer sind, dass die Vorstellungen nicht ausreichen, dass die Ungewissheit beunruhigt. Und weiter heißt es dann, doch nun in der direkten Konfrontation entfaltet die Endlichkeit des eigenen Lebens auch tiefgreifende Fragen und es ereignen sich innere Erdbeben, weil lange ruhende Schichten unserer Lebensgeschichte nun in Bewegung geraten. Dies kann Aufbruch zu einer großartigen Reifung sein, aber es führt auch durch die Wechselbäder erheblicher Krisen. Ja, das ist ein Zitat, da sind wir mitten in der Sache schon drin, mitten in Ihrem Buch sozusagen. Und ich freue mich, dass ich Sie alle einladen darf zu diesem Thema heute. Und Sie haben auch immer wie an dieser Stelle in der Lebenshilfe die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier einzumischen. Die Hörernummer gebe ich dann an der entsprechenden Stelle auch immer gerne bekannt. Ja, Herr Epp, das ist ja nicht Ihr erstes Buch, was Sie geschrieben haben. Und ich glaube, Sie haben auch schon einige Erdbeben in Ihrem Leben erfahren. Wenn Sie das schreiben, ja, spielt da auch ganz viel die eigene Biografie, die eigenen Schicksalsschläge eine Rolle?
Mit Sicherheit. Ich denke, dass jedes Leben solche Erdbeben erfahren muss. Und in meiner Lebensgeschichte waren es einfach schwerwiegende Verluste. Der Verlust meiner Frau vor über 20 Jahren, der Verlust meiner behinderten Tochter vor 2,5 Jahren, das Leben mit einem Menschen mit Behinderungen über 26 Jahre. Das lässt viele Perspektiven und viele Blickwinkel neu betrachten, unter neuen Gesichtspunkten erfahren. Und das lässt einen natürlich im Leben nicht unberührt. Aber meine Erfahrung ist es, jede Lebensgeschichte hat diese Eckpunkte, diese Erfahrungen, diese Krisenmomente, wo einfach die Schichten des Lebens, wie es da vorhin zitiert wurde, auch wieder durcheinander geraten.
Ja, vieles gerät gerne durcheinander und es ist immer die Frage, wie gehen wir damit um? Man spürt ja auch Ihre eigenen, Ihre tiefen Reflexionen beim Lesen des Buches nach, ebenso auch wie den vielen menschlichen Schicksalen, die Sie ja aus den vielen Gesprächen als Klinikseelsorger auch einbringen. Ja, und eben nicht auch zuletzt aus Ihrem eigenen Leben, wie Sie selber sagen, Ihre Frau ist früh gestorben und vor 2 Jahren haben Sie eine ihrer Töchter, ihre 3 Töchter verloren und für die haben sie 26 Jahre gesorgt, denn sie war behindert. Ja, also alle Achtung. Was hat Sie denn, Herr Epp, so bewegt, auch ein Buch über das Älterwerden zu schreiben, mit allen Herausforderungen, aber auch mit allen Chancen und Schätzen, die Sie ja da mitgeben und wo Sie einladen, auch eine Entdeckungsreise dahin zu machen?
Das war eigentlich ein Umweg. Ich habe nach dem Tod meiner Tochter einen Artikel geschrieben, wo ich so grundsätzliche Fragen der Fürsorgebedürftigkeit, wie lebenswert ist denn ein Leben, wenn es hilfsbedürftig ist, für mich reflektiert habe. Dieser Artikel wurde veröffentlicht und der Verlag kam auf mich zu, ob ich nicht daraus ein Buch machen möchte, nun weniger im Blick auf meine biografische Begebenheiten, sondern im Blick auf die Fragen, die viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft zunehmend bewegt im Prozess des Älterwerdens. Wir haben veränderte Situationen, die familiären Rückhalte sind nicht mehr in dieser Weise vorhanden und stabil, wie das einmal war. Die sozialen Sicherungssysteme sind gefährdet und für viele Menschen stellt sich schon relativ früh die Frage, was kann ich denn tun und was erwartet mich, wenn das Alter auf mich zukommt? Und das ist ja eine Grundbedingung des Daseins. Wir werden ja nicht erst älter, wenn wir die Pensionsgrenze erreicht haben, sondern wir altern vom ersten Tag an und sind mit Fragen des Vergehens und der neuen Erfahrungen und der neuen Aufbrüche immer konfrontiert.
Da könnte man vielleicht auch fragen, ja, ist das Alter hierzulande in einem der entwickelsten Industrienationen oder das vielleicht oder Informationsländern, ist das hochspezialisiert, so wie unser Leben hier auch hochspezialisiert ist, dass wir da ja eigentlich doch denken müssten, es ist alles geregelt, aber gerade vielleicht weil alles so geregelt ist, muss man sich früh damit auseinandersetzen?
Ich denke, das ist zwiespältig. Es ist hochspezifiziert angegangen, aber natürlich auch schnell in seinen wirklichen Fragen ein Stück weit an den Rand gedrängt. Also die älteren Menschen sind für die Hochglanzmagazine interessant, weil sie als Konsumenten und als Werbeträger sehr interessant sind. Aber wenn dann natürlich die Probleme auftauchen der Gebrechlichkeit, der Hilfsbedürftigkeit, dann verschwindet das aus den Veröffentlichungen in unserem Bewusstsein. Und ich denke, da tut sich eine große Kluft auf. Wir sind sehr spezialisiert und gehen mit dem Altern auf eine sehr professionelle Art und Weise um. Aber wir gehen auch mit vielen dieser Fragen nur sehr zögerlich um. Und viele Leute drängen das in ihrem Leben weit, weit weg von sich und leben eigentlich auch jenseits der Lebensmitte so, als ginge es für immer so weiter und als würden diese Fragen nie auf sie zukommen.
Unbequeme Fragen sind das? Oder welche bedrohlichen Szenarien des Altwerdens treiben den Menschen so um und lösen dann auch in ihnen regelrechte Ängste aus? Wo haben sich Menschen denn auch durch ihr Buch, das ist ja auch erst Ende August erschienen, angesprochen oder auch betroffen gefühlt?
Also ich glaube, was jeden bewegt, nicht nur im Älterwerden, ist natürlich die Furcht und die Sorge, wie steht es um die Entwicklung der eigenen Gesundheit. Die Anfälligkeit für Krankheiten wird mit dem Alter logischerweise größer und es sind da große Befürchtungen, was kann mir da widerfahren, wie gehe ich in diesen Situationen um? Und damit verbunden, das wird mir auch sehr oft in den Reaktionen zuteil, steht natürlich eine zweite Frage ganz stark im Vordergrund, nämlich die Sorge um den Verlust der Selbstbestimmung, der Autonomie. Man handelt nicht mehr, sondern wird behandelt. Man gerät in Situationen, wo man dann das Gespür hat, man kann seine eigene Lebensform nicht mehr in der Weise leben, wie man es gerne möchte. Und diese Angst vor Fremdbestimmung, vor Abhängigkeit, das ist ein zweiter Schwerpunkt, der natürlich viel mit der gesundheitlichen Situation zu tun hat, der viele Menschen im Älterwerden bewegt.
Das sind ja auch durchaus berechtigte Ängste. Also seine Autonomie aufgeben, das heißt ja auch...
Ich habe auch ein eigenes Kapitel ausgeführt, dass wir natürlich nicht Angst machen wollen vor dem Älterwerden. Ganz im Gegenteil, es ist ja ein Geschenk, dass wir eine höhere Lebenserwartung haben, aber dass wir auch nicht die Augen davor verschließen dürfen, dass mit dem Älterwerden Entwicklungen verbunden sein können, die für uns nicht nur angenehm sind, die zur Auseinandersetzung herausfordern. Ich habe da Blecki Fuchsberger zitiert, der das Buch geschrieben hat, Alter ist nichts für Feiglinge. Da kommen Situationen auf uns zu, die sind ungewiss und das sind nicht Ängste, die nur fiktiv irgendwo am Horizont stehen, sondern die uns alle natürlich real bewegen. Und mein Anliegen ist es, eine Angst wird vielleicht viel unberechenbarer und viel unheimlicher, wenn ich sie verdränge, wenn ich sie nur vage irgendwo wahrnehme. Und es hat vielleicht einen ganz positiven Effekt, wenn ich mich ihr dann auch in einer Auseinandersetzung stelle und für mich vielleicht meine Schlüsse ziehe.
Muss man im Alter vielleicht auch eine Lobby suchen oder Gemeinschaften überhaupt suchen, weil man ja sicher auch das Gefühl hat oder die Angst hat, abgeschoben zu werden, in Vergessenheit zu geraten, zu vereinsamen? All diese Prozesse oder die Fragen um das Alter, die interessieren ja nicht die Hochglanzmagazine und werden noch ein bisschen gerne ausgespart, eben wenn es nämlich um diese ganzen Probleme geht. Wie ist das? Muss man da überhaupt erstmal auch ein Gefühl oder eine Lobby entwickeln?
Ich habe den bekannten Geriater Professor Sieber interviewt in dem Buch, der in Regensburg Chefarzt für Geriatrie ist. Und er hat gesagt, wenn man weltweit schaut, was für hochaltrige Menschen für Grundlagen bestehen, dann gelten da immer wieder die angemessene Bewegung, die ausgewogene Ernährung und die Sozialkontakte bis ins Alter. Und nun sind gerade natürlich diese Sozialkontakte, diese Solidarisierung im Alter durch Verluste, durch Vereinsamung oft sehr gefährdet, aber die Weichen dafür, dass ich in solche sozialen Netze eingebunden bin, die stellt man natürlich schon in viel früheren Jahren. Und das geht, denke ich, auch so weit, wie Sie das in Ihrer Frage andeuten, das bestimmte ja eine Lobby, dass Lebensgemeinschaften von Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, dass ein Austausch von Menschen, die älter werden, stattfindet und dass man den auch ganz bewusst inszeniert.
Und im Vorgespräch, da sind wir auch auf das Thema zu sprechen gekommen, dass es ein kultureller Hintergrund ist, der ja unser heutiges Daseinsgefühl prägt, aber auch bedroht. Und auch das natürliche Altern oder diesen Prozess ein wenig bedroht. Sie haben da sinngemäß Gerald Hüther zitiert, der so sagt, der bekannte Hirnforscher, wir sind so voll auf den Verbrauch von Ressourcen ausgerichtet, aber nicht auf die Entfaltung menschlich oder seelisch-geistiger Fähigkeiten, wie auch eben Vertrauen, Bindung, Liebe. Wohin führt das?
Ja, ich denke, da sind wir in einem gesellschaftlichen Prozess, der immer noch sehr stark verdrängt wird. Die Fragen des Bewusstseins, was uns bewegt und aus welchem Geist wir handeln und Verantwortung in unserem Leben übernehmen, der ist natürlich ganz stark geprägt von Haben, von Konsum, ja, von Verbrauch, von Lebensmöglichkeiten, von Nutzen, jeder nutzt, was geht, ausnützen all diese Möglichkeiten, aber diese Fragen, wie geht es dem anderen, wie fühlen wir uns ein, welche Fragen können wir nicht unser Leben lang wegdrängen und wegschieben, also auch diese Frage im weitesten Sinne nach Spiritualität, auch wenn das ein abgegriffener und vielleicht sehr oft unscharfer Begriff ist, die Frage ist natürlich oft hintangestellt und ich denke, das führt dazu, dass viele Menschen in ganz schlimme Wechselbäder geraten, wenn ihr Leben in eine Krise gerät. Und dass sie natürlich auch von ihrem Handeln, von ihren Entscheidungen, die sie treffen, wenig auf Nachhaltigkeit in ihrem persönlichen Leben ausgerichtet sind, auf Entscheidungen, die sie auch auf Zukunft hin tragen und mitbestimmen, sondern eben oft Entscheidungen sind, die stark im Vordergründigen verwurzelt sind, die den nächsten Tag betreffen. Das ist ja alles gut und wichtig und es soll hier auch nicht madig gemacht werden. Lebensfreude ist etwas ganz Wichtiges, aber eine Lebensfreude, die nicht tiefer geht und die sich nicht auch freuen kann an Entwicklungen, selbst wenn sie mit Einschränkungen verbunden ist, die, denke ich, ist oft einfach ein Seifenblaseneffekt. Sie platzt sehr schnell.
Ich bin im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Religionslehrer, Klinikseelsorger, Referent und Buchautor, verwitweter Vater von 3 erwachsenen Kindern. Mittlerweile eins ist gestorben, das war eine behinderte Kind. Sie leben im Allgäu und wir sprechen heute über ihr Buch Weichen stellen, Inspiration für eine selbstbestimmte dritte Lebenshälfte. Ja, und wenn Sie vielleicht sich auch schon fragen, mit dem Älterwerden, wie ist das denn eigentlich bei mir? Wie erfahre ich das im Umfeld? Welche Fragen treiben mich da um? Sie können sich gerne hier bei uns in der Sendung mit einmischen unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter mit der Lebenshilfe und heute dem Thema Weichen stellen, Inspiration für eine selbstbestimmte dritte Lebenshälfte. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch folgendes Thema. Weichen stellen, Inspiration für eine selbstbestimmte dritte Lebenshilfe. Nein, Lebenshälfte. Ja, Lebenshilfe machen wir hier auch. Und ich bin im Gespräch mit dem gleichnamigen Buchautor Josef Epp, der das Buch geschrieben hat. Er ist Religionslehrer, Klinikseelsorger, Referent in der Erwachsenenbildung. Genau. Und wir sprechen über das Älterwerden und auch Sie sind eingeladen, sich hier einfach mit Ihren Fragen mit einzumischen. Unter der 089-517-008-008 erreichen Sie uns direkt hier in der Sendung. Ja, in Ihrem Buch, da geben Sie auch eine 83-jährige Ordensschwester wieder. Sie haben da immer so auch Interviews eingeblendet, Sie haben auch schon eins zitiert. Und diese Ordensschwester zitieren Sie mit den Worten: Wenn ich bei einer verstorbenen Mitschwester wache, habe ich das starke Empfinden, dass da eine freudige Wirklichkeit sehr nahe kommt. Soweit das Zitat. Warum spielt denn für Menschen, die aus dem christlichen Glauben leben, dieses jenseitige Lebensziel von ewiger Erfüllung und Liebe bei dem Vater Gott, wie wir uns das vielleicht vorstellen, manchmal so gar keine so große Rolle? Ist das so fern für uns hier in diesem Leben?
Ich denke, es ist auf jeden Fall fern unserer Vorstellungskraft. Ich glaube, dass diese Sehnsucht nach etwas, was über unsere Zeit, über unseren Raum, über unsere Lebensfrist hinausgeht, jeden Menschen bewegt, aber es sprengt natürlich unsere Vorstellungskräfte. Und unsere Vorstellungskräfte sind im Laufe der letzten Jahrzehnte natürlich durch vielerlei Einflüsse auch sehr fixiert worden auf das schnelle Bild, auf den schnellen Effekt, auf das sehr präzise Bild, auf die digitale Wiedergabe. Wir pixeln die Bilder immer höher, aber die Kraft zwischen den Zeilen zu lesen, hinter die Bilder zu blicken, Symbolkräfte wahrzunehmen, die wird da vielleicht nicht unbedingt gefördert. Und ich denke, dass daran einfach auch die Christen in unserer Gesellschaft teilhaben, dass dieses Übersteigen von Vorstellungskräften dann oft dazu führt, dass man diesen Gedanken dann relativ schnell irgendwo beiseite legt und eine vage Hoffnung damit verbindet, irgendwo und irgendwie wird es schon weitergehen.
Sie haben ja selber auch mit den Schwestern oder sich eine Art Auszeit in dem Benediktinerinnenkloster genommen. Was hat das Ihnen gebracht oder was war der Anhaltspunkt, jetzt einfach mal ins Kloster zu gehen?
Das war die persönliche Situation nach dem Tod meiner Tochter, wo ich einfach in dem Urlaub, der dann anstand, einige Monate später Zeit haben wollte, zur Ruhe kommen wollte. Und dann habe ich mich an dieses Kloster Mystair erinnert, an dem ich schon mal als Tourist vorbeikam. Ich hatte einen Artikel darüber gelesen und die haben mich in ihrem Gästebau sehr freundlich aufgenommen. Und dann war für mich etwas ganz Entscheidendes, die Erfahrung der Stille, die ersten zwei Tage gar nicht leicht zu ertragen ist. Wir sind es gewohnt, online zu sein, wir sind es gewohnt, immer erreichbar zu sein, uns mit vielen auszutauschen, und auf einmal sind viele Stunden, wo wir Zeit haben für uns selber. Ich war in den Bergen unterwegs und dann in den Räumen des Klosters. Es war diese Erfahrung der Stille, auch die Erfahrung des schlichten Chorgebetes der Schwestern, an dem ich teilnehmen durfte. Und an diesem Ort, wo sich dann so langsam eine Atmosphäre entfaltet hat, wo ich gespürt habe, hier kann ich nachdenken, im besten Sinne des Wortes auch zurückblicken und ein Stück zu mir kommen, die Dinge in meinen Gedanken hin und her bewegen und dadurch auch immer wieder neue Blickweisen auf all das, was sich ereignet hat, für mich selbst entwickeln, entdecken. Manchmal kritisch, wo ich auch wirklich dann in innere Auseinandersetzung gerate, aber auch manchmal dann sehr hilfreich, wo ich spüre, jetzt geht ein Knoten auf, jetzt sehe ich wieder ein bisschen einen anderen Horizont.
Mittlerweile hat uns aus München eine Hörerin erreicht. Ich begrüße darf hier Frau Grachinger. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Grachinger.
Grüß Gott. Ich habe eine Schwester in Grünenbach, die ist 88 Jahre. Und da wollte ich wissen, ist da jemand da, der sich um sie ein bisschen kümmert?
Das müsste man vor Ort anfragen. Das weiß ich jetzt natürlich in der konkreten Situation nicht. Aber es gibt hier natürlich eine Reihe von Einrichtungen, der Seniorenarbeit, der Seniorenbetreuung, Begegnungstreffen für Senioren bis hin zu Hilfsdiensten von den Pflegediensten oder den sozialen Einrichtungen, sodass, wenn der Bedarf ist, auf jeden Fall auch die Möglichkeit geschaffen werden kann.
Ich habe einen, ich bin 85, ich bin in München und betreue meinen schizophrenen Sohn seit 25 Jahren. Ich finde niemanden, der mir helfen kann.
Das ist aber dann sehr, sehr traurig. Also wir haben verschiedene Anlaufstellen, sowohl über die Kirchen als auch über kommunale Träger. Wir haben jetzt zum Beispiel hier bei uns im Ort ein Begegnungszentrum für ältere Menschen, Lebensräume nennt es, sind Wohngemeinschaften, wo auch jüngere Menschen mit drin leben in diesem Wohnkomplex, wo Sozialräume da sind, wo regelmäßig zum Beispiel Austauschmöglichkeiten da sind. Oder wir haben die Möglichkeit, einmal im Monat ein gemeinsames Mittagessen, wer da kommen möchte, kann kommen. Es wird gekocht, es werden Fahrdienste eingerichtet. Und ich denke, das ist vielleicht in der Großstadt schwieriger, solche Ansprechpartner dann ganz punktgenau zu treffen.
Das muss ich meiner Schwester sagen, die weiß das alles nicht. Die wohnt in Grünenbach und die hat immer Probleme, dass sie jemanden kriegt, der sie mal zum Friseur fährt und so weiter, der ihr etwas hilft.
Da sagen Sie ja mal das Stichwort von den Lebensräumen. Dort gibt es genau ein Erzählcafé, wo sich die älteren Leute unter Anleitung, da kommt dann manchmal ein Referent, austauschen, wie war das früher in der Schule, wie war das früher im Haushalt. Und da werden viele Begegnungsmöglichkeiten eröffnet und auch Hilfsinitiativen begleitet, dass solche Dienste gefunden werden. Also da machen Sie sich darauf aufmerksam, da finden Sie bestimmt Ansprechpartner.
Gut. Dankeschön, Frau Krachner. Ich hoffe dann, dass diese Sendung für Sie eine Art Impuls ist.
Darf für Ihre Auskunft. Vielen Dank.
Ja, bitte. Stand Abhilfe zu schaffen. Auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen. Nach München. Ja, Herr Epps, wenn wir gerade bei diesem Thema auch sind, Sie erwähnen das ja in Ihrem Buch auch, dass es sehr viele Anlaufstellen gibt, dass heute, dass es sehr viele Netzwerke gibt, auch für ja, Probleme, die im Alter auftauchen, eben, dass man viele Dinge, Dienste wahrnehmen kann, aber ist das offensichtlich auch so, dass vielleicht viele ältere Menschen sowas dann gar nicht mehr mitbekommen, dass das nebenher läuft, aber an ihnen vorbeigeht?
Zum einen gibt es da natürlich eine Hürde der persönlichen Scheu. Solche Dienste in Anspruch nehmen heißt, es kommt vielleicht jemand in meinen persönlichen Lebensraum, ich weiß nicht, mit welchen Menschen bin ich da im Bezug, falle ich jemandem zur Last. Da gibt es oft eine hohe Hemmschwelle, bis man diesen Schritt geht. Und dann natürlich das, was Sie sagen, dass die Informationen darüber, gerade bei älteren Menschen, oft nicht so ankommen und es vielleicht auch ein Versäumnis der Familien ist, der jüngeren Menschen in diesen Familien, sich da genau zu informieren und Möglichkeiten anzubahnen, wie ihre Eltern, Großeltern, ihre Angehörigen hier eingebunden werden können. Jede größere Stadt, jeder Landkreis unterhält zum Beispiel oder veröffentlicht jährlich einen Sozialatlas, in dem alles an Selbsthilfegruppen, an Sozialinitiativen von der Kindheit bis ins hohe Alter hinein aufgelistet werden. Und ich staune da immer wieder, wenn ich da hineinschaue, was es da nicht alles in relativ nahem Umfeld gibt, wo Menschen wirklich eine zielorientierte Hilfe für ihre Situation finden können.
Stichwort sich helfen lassen. Ist das auch so eine der großen Hürden, die einem im Alter oder mit dem Älterwerden einfach belasten, weil das unangenehm ist?
Ich denke, das ist das ganze Leben nicht so angenehm. Wir haben das Ideal der Autonomie und das ist ja auch gut so. Wir sollen selbstständig werden, unser Leben selbst in die Hände nehmen. Aber das ganze Leben lang brauchen wir natürlich die Hilfe anderer und sind wir eingebettet in Netzwerke, die wir vielleicht manchmal auch ausblenden. Ich bespreche das manchmal mit meinen Schülern, wenn sie am Morgen in die Schule kommen, wer alles vom Busfahrer über den Bäcker, über den Bauern, der die Milch geliefert hat und, wer alles eigentlich heute schon mitgewirkt hat, dass ihr Tag so stattfinden kann. Und ich denke, wenn man älter wird und auch körperliche Grenzen größer werden und man hat ein Leben lang dieses Ideal der Autonomie für sich verwirklicht, dann fällt es ganz besonders schwer, sich nun einzugestehen, nun gehen bestimmte Dinge nicht mehr so selbstverständlich, wie sie lange Zeit gingen. Jetzt brauche ich in bestimmten Bereichen Hilfe. Viele kommen aus dieser Scham dann zu dem anderen Schluss und sagen, ja, dann lasse ich das eine und das andere, dann fahre ich da nicht mehr hin, dann nehme ich an solchen Veranstaltungen nicht mehr teil. Und das ist dann natürlich ein Rückzug, der mit vielen anderen Problemen verbunden ist, mit Vereinsamung, in dessen Folge dann auch eine Altersdepression. Also da tun sich dann oft Kreisläufe aus dieser Scham heraus. Ich will mir nicht helfen lassen, ich will niemandem zur Last fallen. Und für mich ist das natürlich bedrückend, weil ich sage, was für eine Gesellschaft entwickelt sich da eigentlich, wenn Hilfsbedürftigkeit ein Makel ist? Was nehmen wir da an den Möglichkeiten von Wärme, von Begegnung, von Zusammenfinden heraus, wenn diese Dinge schamvoll umgangen werden?
Ja, sicher ein ganz, ganz großes Thema, das Sie ja auch in Ihrem Buch ansprechen. Und Sie nennen aber auch Vorbilder. Und da ist vielleicht auch die Frage, fehlen uns diese Vorbilder oder auch das Ernstnehmen der großen biblischen Vorbilder und Gestalten, wie zum Beispiel Abraham und Sarah oder auch Simeon und Hannah, deren Leben und Schicksal sie gefühlsmäßig ja auch nachzeichnen und die dann nochmal eine ganz andere Nuance bekommen. Nämlich welche denn in Ihrem Buch?
Also ich denke, dass diese Vorbilder, die Sie jetzt nennen, diese biblischen Vorbilder, natürlich für viele Menschen irgendwo weit entfernt scheinen, weil natürlich auch Bibel manchmal nicht sehr lebensnah und nicht sehr biografiebezogen verkündet und erschlossen wird. Und dann leuchtet das gar nicht so sehr als Vorbild auf. Diese Vorbilder gibt es natürlich auch in unserem Alltag, in unserem Umfeld. Es gibt wunderbare ältere Menschen, die in ihrer Art und Weise mit ihrem Alter umzugehen, ein ganz wunderbares Zeugnis geben. Diese biblischen Gestalten, Abraham und Sarah, Simeon und Hannah, sind für mich natürlich wunderbare Beispiele für einen Lebensweg, der durch viele Enttäuschungen, durch viele Entbehrungen hindurchgeht, durch das Zögern und Zaudern und auch dieses Hadern, wo Abraham dasteht und sagt, nun gehe ich zukunftslos, also kinderlos dahin. Dieser Simeon, der im Tempel verharrt, vergreist ist und eigentlich keine Hoffnung mehr hat, dass seine letzten Fragen wirklich noch beantwortet werden können. Aber diese Menschen werden in ihrer Hoffnung, in ihrer Sehnsucht nicht im Stich gelassen. Das ist so diese große Botschaft, die in diesen Geschichten steckt. Und da möchte ich diese Ermutigung einfach auch für die Menschen ein wenig erschließen daraus. Wir werden in unseren großen Sehnsüchten und Fragen nicht im Stich gelassen. Und wir dürfen da auch auf manche schauen, die durch viele Höhen und Tiefen und durch Wirrnisse in ihrem Leben Wege gefunden haben, wo sie zur Antwort kamen.
Und wenn Sie das vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenfassen oder auch filtern aus Ihrem Buch heraus, also was sind Ihnen so ganz wichtige Impulse, die Sie Menschen mitgeben möchten, um dann auch zu einer selbstbestimmten dritten Lebenshälfte zu kommen? Ja, solange denn die Umstände so sind und es die Gesundheit und auch anderes eben auch zulassen.
Wichtige Impulse sind für mich zum einen, ich darf für mein Leben dankbar sein bis zum Schluss. Das Leben ist ein Geschenk. Und ein Geschenk ist etwas Anvertrautes, das mein Handeln herausfordert. Ich bin verantwortlich für mein Leben, für dieses Geschenk des Lebens. Ich darf es entgegennehmen. Und ich bin herausgefordert, in diesem Leben zu handeln, Weichen zu stellen, wie der Titel des Buches heißt, Entscheidungen zu treffen. Und zwar Entscheidungen aus einer Dankbarkeit, aus einer Bejahung des Lebens. Und das ist für mich so der dritte Grundimpuls, der mir immer nicht nur bei älteren Menschen am Herzen liegt, zu vermitteln, wir dürfen Ja sagen zu diesem Leben aus Lebensfreude, aus Lebensbejahung, uns entschließen, Entscheidungen zu treffen, Schritte zu gehen, zuversichtliche Schritte zu gehen, voll Vertrauen. Glaube, gläubiges Leben heißt für mich Leben aus Vertrauen.
Leben aus Vertrauen, dankbar sein für das Leben und auch aus dieser Haltung und Perspektive mutige Schritte zu gehen. Ja, das ist das, was Josef Epp heute hier auch vermitteln möchte in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit seinem Thema und mit seinem Buch Weichen stellen, Inspiration für eine selbstbestimmte dritte Lebenshälfte. Und an dieser Stelle darf ich auch Sie einladen, wenn Sie Fragen haben. Ja, wie ist das bei mir? Wie ist das bei anderen? Wie nehme ich das Älterwerden wahr? Welche Probleme tauchen auf und wie könnte ich vielleicht auch Abhilfe schaffen? Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Und hier nach der Musik geht es gleich weiter mit der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Weichen stellen, Inspiration für eine selbstbestimmte dritte Lebenshälfte. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Religionslehrer, Klinikseelsorger, Referent in der Erwachsenenbildung und ich bin mit ihm verbunden aus dem Allgäu, aus Bad Grönenbach. Herr Epp, wir alle fragen uns ja auch an bestimmten Wegmarken des Lebens, wie sinnerfüllt unser Leben bisher war. Und wie schnell schleicht sich da nicht auch so manche Verbitterung über ja, Schicksalsschläge im eigenen Leben ein und drohen auch die Seele regelrecht zu vergiften. Und was kann man dagegen tun? Sie sprechen davon oder schreiben, Spiritualität ist auch als Nachdenken über die Sinnhaftigkeit kann auf keine Besitzstände setzen. Ja, wie kann ich dennoch frohe Lebensmomente vielleicht wie so in einer Art Schatzkiste sammeln oder auch negativ abgespeichertes im Nachhinein in etwas Positives ummünzen, um damit vielleicht auch in meiner Spiritualität voranzuschreiten und eben nicht an dem bitteren Gift oder dem Gift der Verbitterung zu, ja, da meine Seele zu vergiften sozusagen.
Also ich denke, da gibt es kein Rezept, und Sie haben das ja in meinem Sinne zitiert. Ich bin der festen Überzeugung, Sinn besitzt man nicht, man konserviert ihn nicht für alle Zeiten, man muss ihn immer wieder neu entdecken. Und wir sind immer wieder neu herausgefordert. Aber ich glaube, es gibt ein paar Impulse und Wegweisungen, die uns da helfen, nicht in diese Verbitterung zu geraten, die natürlich eine große Gefahr ist und die wir aber auch nicht verwechseln sollten mit Lebensphasen eines Bedrücktseins, eines tiefen Suchens, wo wir nicht so recht wissen, wo wir unseren Halt und unsere Verankerung haben. Aber das ist vielleicht auch eine wichtige Phase der Orientierung und des Neuentdeckens. Ich denke, sehr wichtige Wegweiser, was mir immer sehr hilft, dieses Zentrum der christlichen Botschaft, das sich im Hauptgebot Jesu trifft: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich dieses Hauptgebot von hinten her aufschlüssle, dann heißt es zunächst einmal, mich selbst in meinen Stärken und Schwächen annehmen und mich an meinem Leben freuen. Und darum auch meine Ressourcen der Lebensfreude, die Begegnung in der Natur, das Wahrnehmen meiner Potenziale, meiner Möglichkeiten immer wieder stärken, auch bewusst suchen, meinen Sinnen Gutes tun, damit diese Ressource meiner eigenen Lebenskraft immer wieder Nahrung erhält. Genauso den Nächsten lieben, den ich ja nur auch dann lieben kann und wirklich so annehmen kann, wie er ist, wenn ich zu mir selbst dieses Verhältnis habe. Damit die Beziehung suchen, den Austausch, die Freundschaft pflegen, mich mit Menschen offen und ehrlich unterhalten und austauschen. Und als drittes eben diese Gottesliebe, dieses Suchen nach dem tieferen Sinn, dieses Offenbleiben, dieses Fragen, was will mir diese Lebenssituation, diese Auseinandersetzung jetzt sagen, was kann da dahinter sich verbergen? Und das nicht in einem Druck, ich brauche nun ein Resultat. Wir sind heute natürlich durch unsere Qualitätsmanagementbereiche ein sehr prozess- und ergebnisorientierte Gesellschaft geworden. Wir wollen ein schnelles Ergebnis, just do it, das ist das Motto der Zeit. Sinn kommt nicht auf Knopfdruck, Sinn kommt nicht auf einen digitalen Schaltkreis, sondern er muss sich langsam erschließen, diese Frage nach dem tragenden Sinn, nach dem Anspruch an mein Leben, die braucht Stille und die braucht vor allem das Nachdenken, das immer wieder rückwärts betrachten meiner Lebenswege, meiner Situationen, und das braucht diese beidseitige Betrachtungsweise, was tut mir daran weh, was ist daran ein großer Schmerz, aber was kann darin auch für mich ein neuer Aufbruch, eine neue Möglichkeit sein.
Also drei Dinge stehen da, oder drei Impulse gegen die Verbitterung stehen da im Zentrum, wenn ich das ganz knapp nochmal wiederholen darf. Das ist, dass Sie sagen, im Zentrum der christlichen Liebe, aus diesem Zentrum heraus leben und sich erstmal selber auch annehmen lernen, mit allen Stärken und mit auch allen negativen Seiten, und sich vor allem auch an dem eigenen Dasein freuen. Dann sagen Sie, ist der Austausch eben mit den Mitmenschen ganz wichtig und auch die Nächstenliebe zu praktizieren. Und drittens eben dieses Offenbleiben und Suchen und auf der Suche sein und ja, eben nicht meinen, dass man einmal den Glauben oder irgendeine, die Glaubensüberzeugung oder Spiritualität ja wie ein Besitz eben hat und dann ist es gut, sondern dass das immer wieder in Bewegung ist, auch durch die Lebensumstände, die uns ja dann auch immer wieder neu treffen. Jetzt bin ich verbunden mit einer Hörerin aus Feldkirchen. Ich darf Frau Turba begrüßen.
Hallo. Grüß Gott, Frau Engert. Ich bin im 89. Lebensjahr. Ich habe früher eigentlich durch viele auch gesundheitliche Sachen oft gedacht und Schmerzen auch gedacht, wenn ich halt die Erlaubnis bekäme, dass mein Herz aufhört zu schlagen, dann wären alle Probleme gelöst. Aber das hat der Herr nicht gewollt. Ich lebe immer noch und ich habe mich bereit erklärt, eine christliche Frau, Flüchtling mit Kindern aufzunehmen. Und ich bekam einen jungen Mann, nicht ganz jung, 38 Jahre alt, einen Muslim, weil der ganz dringend eine Adresse brauchte, nachdem er hier eine Arbeitsstelle gefunden hatte. Es war ein sehr harter Job, aber immerhin. Und ich muss sagen, das geht wunderbar. Ich bin die Mama geworden und er mein sozusagen unter Anführungszeichen Adoptivsohn. Und wir vertragen uns ausgezeichnet und es geht also wirklich sehr gut. Er hat mich einmal wirklich gerettet, wo ich einen Spreeschwindel hatte und Hilflose im kalten Gang lag. Und die Pfleger wären erst am nächsten Mittag vielleicht gekommen. Und er tut also alles für mich auch und ich würde alles für ihn tun. Freilich also, habe ich die Frage, warum kommen eigentlich so wenig Christen bei uns als Flüchtlinge an? Das ist unproportional verkehrt. Und warum kommen auch keine Frauen an? Fast keine Frauen. Aber trotzdem, es war, ich habe mich vorher nicht einsam gefühlt in dem Haus, das vorher für 4 Kinder und Eltern und Oma Platz geboten hat. Ich habe da meine Hobbys etwas aktiviert wieder. Ich bin zum Malen gekommen, zum Dichten, wenn sich Gedichte aufgedrängt haben, und habe eigentlich mich nie einsam gefühlt, obwohl ich allein war. Ja, das nur ganz kurz jetzt von meiner Lage.
Ich finde, Sie geben hier ein ganz wunderbares Beispiel. Mit Ihren 89 Jahren und Ihrer jungen Stimme geben Sie so ein prima Beispiel für genau das, was die Frau Engert und ich jetzt eigentlich besprochen haben. Sie sind in diesem Alter in eine Situation gekommen, wo Sie spüren, Sie können noch ganz Wichtiges in unser Zusammenleben beitragen. Und was mir so besonders gut gefällt, Sie wollten eine christliche Familie, denen Sie ein Obdach geben, und Sie bekamen einen muslimischen Mann. Ihr Wunsch ging nicht in Erfüllung, der Weg war ein ganz anderer. Aber Sie haben die Offenheit gehabt und haben das jetzt so wunderschön bekannt. Auch darin liegt eine ganz tiefe Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, das ist gerade so ein Paradebeispiel, diese Offenheit. Auch wenn mein Leben anders verläuft, als meine Pläne sind. Verheißung, das biblische Thema Verheißung, ist etwas ganz anderes als Pläne. Verheißungen erfüllen sich in einer Art und Weise, die mich auch immer wieder überraschen. Und ich finde es wunderschön, dass Sie von so einer Überraschung sprechen, die sich da in Ihrem Leben ereignet hat und die ja auch eine ganz tiefe Mitmenschlichkeit offenbart.
Ja, ich darf mich da anschließen. Ich finde das auch, oder beim Hören fand das großartig, was Sie mit 89 Jahren noch zu Wege bringen. Das hat mich auch an diese biblischen Vorbilder erinnert, die vielleicht auch gedacht haben, jetzt bin ich so alt, was soll noch sein? Eigentlich möchte ich gehen. Und trotzdem haben Sie auch, und wie die biblischen Vorbilder oder Abraham und Sarah, nicht aufgegeben, sondern Sie sind sogar noch ganz zu einer großartigen Sinnfülle gekommen. Alle Achtung, Frau Thorber. Und ich denke, damit geben Sie auch ein großartiges Beispiel für viele andere Menschen. Dankeschön für Ihren Anruf.
Sie auch. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank.
Radio Horeb hat immer wunderbare Sendungen und ich lebe eigentlich mit Radio Horeb.
Schön.
Dank.
Alles Gute Ihnen nach Feldkirchen. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, weiter geht's zu Frau Goeth nach Rheinland-Pfalz. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Hallo. Ich habe jetzt die Sendung, also ich kann nicht mit 89, die 89 kann ich noch nicht aufweisen, ich bin 65. Das, was Sie gerade eben gesagt haben, dass man auf Verheißungen ja pochen kann, also pochen, da kann man drauf stehen. Ja, das bejahe ich auch. Und ich wollte noch mal sagen, dass für mich eine ganz große Hilfe ist, dass ich weiß, dass ich eines Tages beim Herrn sein kann. Also nicht nur so wischiwaschi und naja, mal gucken und was da kommt, sondern das ist ganz fest in mir. Ich durfte auch Christus schon erfahren, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber ich komme noch mal ganz kurz auf das Vertrauen, wovon Sie gesprochen haben. Vertrauen heißt ja nicht, dass mein Leben gesegnet ist, also gesegnet, dass ich kein Leid erfahre. Sie haben ja Beispiele genannt, Ihre Frau, Ihre behinderte Tochter. Natürlich habe ich da eine gewisse Angst. Also nur ein Beispiel, mein Mann ist vor 3/4 Jahr, hat er eine neue Herzklappe bekommen und ich habe sehr gezittert. Und habe dann Gott gebeten, ob er mir nicht einen Vers geben könnte. Das macht er ab und zu so, dass man genau weiß, der ist für dich bestimmt. Und er hat mir dann den Psalm 42,6 in der Messe gegeben. Das heißt, mein Herz, warum bist du so unruhig und friedlos in dir? Harre auf Gott, du wirst ihm noch danken. Und obwohl ich schon einige Erfahrungen mit Gott hatte, war ich also meine Angst. Ne? Das hat mich so besetzt, meinen Mann zu verlieren. Und ich weiß genau, was mein Fehler war. Ich habe nicht losgelassen. Ich habe also nicht gesagt, Herr, dein Wille geschehe. Und das wollte ich sagen, das ist manchmal sehr, sehr schwer.
Das so. Ist allen schwer und ich denke, es ist auch gut, das zuzugestehen.
Ja.
Also das nicht als einen Makel zu sehen. Vertrauen fällt oft schwer, weil wir eben nicht in berechenbare und absehbare Situationen kommen. Sie haben anfangs in Ihrem Beitrag gesagt, auf die Verheißung pochen. Ich würde es etwas abwandeln auf die Verheißung vertrauen.
Vertrauen.
Sie selber haben das ja jetzt auch gesagt. Verheißungen erfüllen sich eben manchmal anders, als ich es in meinen Plänen erwarte und tun würde. Und dieses Offensein für das andere, wie es sich erfüllt. Wir waren gerade vorhin bei dieser alten Dame und ich denke da an den Simeon, über den ich im Buch schreibe, der im Tempel auf die Ankunft des Messias wartet. Ja. Also der Antwort auf alle Fragen seines Lebens, der Nähe Gottes, der Christuserfahrung, wie Sie es gesagt haben. Und dieser Simeon, was sieht er da? Ein ärmliches Paar, das die Opfertiere der armen Leute, die Tauben, sich gerade noch leisten kann und ein kleines, wehrloses Kind. Und darin sieht er die Erfüllung der Verheißung, die sich sicher ganz anders erfüllt hat, als er das ursprünglich auf seinem Lebensweg oft gedacht hat. Und ich denke, das ist das Spannende, dieses darauf Vertrauen auch im Unerwarteten, in dem, wo mir zunächst ganz viele Fragen aufgehen, genau darin kann sich die Verheißung erfüllen. Aber sie nimmt mir nicht, und das haben Sie ganz richtig gesagt, diese Lebensphasen der Angst, der Verunsicherung. Ja. Immer wenn Vertrautes schwindet, wenn ich auf einmal vor einer Situation stehe, wo ich meine Ohnmacht spüre, ist es ja ganz selbstverständlich, dass wir in eine Situation der Angst und der Verunsicherung geraten.
Ja, ich habe da manchmal wirklich schlechtes Gewissen, weil ich auch schon seine Hilfe erfahren habe. Aber ich weiß, dass diese Hilfe, das, was Sie eben gesagt haben, nicht so unbedingt aussieht, wie ich mir das denke. Und ich denke hier bei dem Simeon, ihm wurde ja durch den Heiligen Geist klargemacht, dass das der Messias ist. Und also mir geht es dann immer, wenn ich weiß, das ist mir jetzt von Gott offenbart worden, wie auch immer. Das ist schon eine unheimliche Freude, dass er sich dann mit dem Einzelnen so beschäftigt und ihm eine Antwort gibt. Und ich kann auch jetzt nur noch mal die Hörer ermutigen, zu vertrauen, dass es ein ewiges Leben gibt. Und darauf freue ich mich. Da freue ich mich wirklich drauf. Also so, wie es in der Bibel verheißen ist, wie auch immer ich das mir vorstelle. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich eines Tages bei Jesus sein darf.
Ich denke auch, wir müssen uns gar nicht quälen, dass wir da Bilder und Vorstellungen finden, dass das für uns griffig wird. Wenn wir darauf vertrauen, dass diese unendliche Liebe, die sich in Jesus gezeigt hat, diese Zuwendung, die mir gilt und die mich annimmt, wie ich bin, ja, wenn ich darauf vertraue, dass diese Zuwendung sich vollendet und die im Tod nicht aufhört, dann ist für mich das eine Botschaft und ein Hoffnungssignal. Da muss ich mir nicht alles konkret vorstellen können, sondern da kann ich mich dann auch fallen lassen, in dieser Hoffnung, wenn so eine Zuwendung, so eine Liebe sich vollendet, dann muss das etwas Ungeheuerliches sein für mich.
Gut, das war's.
Dankeschön, danke Frau Ihnen, Blüth.
Ja?
Und alles Gute Ihnen, ja, bei dem Lebensprozess, den wir ja irgendwo alle durchmachen, dass das natürlich mit Ängsten einhergeht und dass man nicht einfach so automatisch vertraut. Das ist, denke ich, ja auch normal und darf auch durchaus sein, wie auch Herr Epp das sagt. Alles Gute Ihnen.
Danke Ihnen.
Schöne Grüße.
Auch.
Ja. Ja, auf Wiederhören.
Ihnen auch alles Gute, ja.
Tschüss. Auf Wiederhören.
In München, da wartet die Frau Babel. Ich darf Sie begrüßen.
Grüß Gott, Frau Babel.
Grüß Gott, Herr. Hier ist die Frau Babel, München, ja genau. Und ich habe jetzt Ihre Sendung wie immer verfolgt und bin sehr dankbar dafür, muss ich sagen. Danke auch für den Kalender. Und ich wollte sagen, ich habe auch die Erfahrung gemacht und ich danke Gott, dass er mich hält in allem. Ich bin 67 Jahre und habe schon einiges hinter mir, bin im alten Pflegeheim, bin pflegebedürftig, aber nur Pflegestufe 1, 2 oder so. Und ich wollte nur sagen, ich konnte alles loslassen durch das Ganze, konnte alles dem Herrn übergeben, egal was es war, ob das jetzt die Kinder sind, die Familie oder mein geschiedener Mann, der auch in einem Heim ist und schon dement ist. Wir haben uns gegenseitig vergeben, vor Jahren schon, und immer geholfen. Ja, ich wollte nur sagen, ich stehe jetzt wieder vor einer Operation, was mir sehr schwer fällt, weil es wieder den Bauch angeht. Und ich habe alles dem Herrn übergeben, ich habe mich damit auseinandergesetzt und es soll sein Wille geschehen. Und ich weiß, dass die Leiden der Jetztzeit, und ich glaube das auch, nicht zu vergleichen sind mit der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben, wenn wir Gott lieben. Also das ist ein Versprechen vom Herrn und an das halte ich mich an, diese Verheißung. Und da bin ich dem Herrn sehr dankbar, dass er mir das gegeben hat, ja, also den Spruch gegeben hat. Ich weiß, dass er immer bei mir ist. Und ich weiß auch noch eines, was ich auch erfahren habe und warum ich auch oft gefragt werde, warum ich auch doch noch glaube, obwohl ich so viel mitmache. Ja, der Herr hat uns ja nicht versprochen, dass wir nicht leiden werden. Er hat uns versprochen, dass er bei uns sein wird, wenn wir leiden. Also wenn wir was mitmachen, egal wie, seelisch, geistig, körperlich, verlässt er uns nicht. Er verlässt uns nicht. Er ist immer bei uns. Und wir können darauf wirklich vertrauen. Und das möchte ich auch tun. Und ich bete auch dafür, dass ich das kann. Weil das ist ein Geschenk. Das habe ich nicht von mir aus, sondern das ist wirklich ein Geschenk vom Herrn. Tja, das wollte ich
dazu sagen. Ein ganz wichtiger Gedanke, dieser letzte Satz, dass das eben immer ein Geschenk ist. Und damit auch nicht durch religiöse Leistungen, die wir versuchen, verdienbar ist. Es muss uns immer ein Stück geschenkt werden, aber es fordert natürlich unsere Offenheit. Zunächst wünsche ich Ihnen natürlich auch für die bevorstehende Operation alles Gute. Sie haben diesen schönen Gedanken geäußert, dass es Ihnen vieles erleichtert, loszulassen. Und das ging mir natürlich in meinem Leben auch so. Ein Kind, für das man 26 Jahre sorgt und verantwortlich ist und mit dem man durch viele gesundheitliche Krisen gegangen ist, loszulassen, das ist ein tiefer Schmerz, das ist ein Prozess, aber man spürt dieses Loslassen und dieses Auseinandersetzen mit der Situation eröffnet auch wieder ganz neue Möglichkeiten, auch wieder innere Kräfte, wo ich spüre, ich bin jetzt frei für anderes. Manche Sorge bewegt mich nun nicht mehr täglich. Und ich denke, das ist ganz wichtig, aus dem Vertrauen diesen Blick zu öffnen. Auch in diesen schwierigen Situationen kann uns wieder ein heller Horizont aufgehen, der uns kräftigt, der uns stärkt. Und darin ist vielleicht diese Zuwendung Gottes, der uns nie alleine lässt, spürbar. Dass da uns Kräfte wieder zuwachsen, die nicht auf unser Verdienst beruhen, sondern die wirklich als ein Geschenk in unser Leben hineinwachsen.
Ich wollte auch noch was sagen, und zwar fällt mir jetzt gerade ein, ich habe einmal jemanden gefragt, aber er hat das sehr seelisch mitgemacht im Leben. Und dann habe ich gefragt, wieso so muss ich das jetzt alles mitmachen damals? Und dann hat die Frau zu mir gesagt, es ist vielleicht deswegen, damit man auch Verständnis hat für andere Menschen, die das auch mitmachen. Und dass der Herr uns manchmal an jemand zur Seite stellt oder dass man einfach Menschen trifft, dass man die einfach besser versteht in ihrem Leiden wieder. Also, dass man auch die wieder, denen auch wieder helfen kann, irgendwie, weil einem selber geholfen ist.
Das ist eine ganz wunderschöne Deutung, die Sie für sich treffen. Und das ist wichtig, dass wir diese Deutungen für uns finden. Ich begegne auch kranken Menschen, die sagen, für mich war diese Krankheit ein ganz wichtiges Signal in meinem Leben, Dinge zu hinterfragen und neue Prioritäten zu setzen. Und dann ist das ein guter und sehr positiver Weg. Nur ich kann dann nicht in das Nachbarzimmer gehen, ein Mensch in einer anderen Situation, und sagen, der nebenan, der zeigt, wie es geht, deuten Sie Ihre Situation doch jetzt einfach auch so positiv, sondern jeder geht hier einen eigenen Weg. Und diese Deutung, dass ich sage, für mich war das nicht nur Schmerz, sondern auch Lernprozess, ich bin sensibler geworden für andere Menschen, das habe ich in meinem Leben auch öfters erfahren, dass schwere Situationen mich in meinem Leben offener gemacht haben, empfindsamer, verständnisvoller. Ich habe mit einem Kind gelebt, das war verlangsamt, das war leistungsschwach in vielen Dingen. Ich habe in dieser Zeit eine große Sensibilität für Schwäche und für Rücksicht entwickelt, die ich früher nicht hatte. Aber das ist immer eine Deutung, die ich für mich treffen kann. Für mich war das ein Anspruch Gottes in meinem Leben.
Ja, ja. Bei dir kann ich nicht rausirren, gell? Also.
Ja, danke schön für Ihren Anruf und ich wünsche Ihnen auch alles Gute, Gottes Segen für das, was Ihnen bevorsteht, und möchte ich mich auch bedanken bei Ihnen, dass Sie auch, ja, mehrere Hörer jetzt auch schon das aufgreifen, ja, dass wir doch auch in diesem Leben eigentlich schon daraus schöpfen können, aus dem, was uns als Christen, worauf wir hoffen, was wir erwarten, auf das ewige Leben, dass Sie da auch das ansprechen und sagen, das ist für Sie auch wirklich eine wichtige Vertrauensmarke, einfach
woran. Wir sind schon im ewigen Leben. Wir sind eigentlich schon drin. Ja. Es geht immer weiter.
Es geht weiter. Genau. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
Und vielen, vielen Dank. Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, wir sprechen darüber, wie man Weichen stellen kann und was es für Inspiration für eine selbstbestimmte dritte Lebenshälfte gibt. Da bin ich im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Religionslehrer, Klinikseelsorger, Referent, Buchautor und hat eben auch selber schon einige Schicksalsschläge in seinem Leben erfahren. Es geht Ihnen auch immer wieder um die Lebensfreude. Und Sie sagen auch, nachdem Ihre behinderte Tochter gestorben ist und Sie die 26 Jahre betreut haben, ist Ihnen das nochmal ganz anders bewusst geworden, weil sie besonders auch genießen konnte und sich am Leben freuen konnte. Wie war das?
Meine Tochter war ein Ausbund an Lebensfreude, trotz aller Schmerzen, trotz aller Einschränkungen, aller Ängste, die sie durchlitten hat. Konnte sie sich an ganz elementaren Dingen, an Essen und Trinken, an Gemeinschaft, an Freunden, an Vergnügungen erfreuen, an Engagement. Also jetzt in der Weihnachtszeit denke ich oft daran, sie hat sich riesig gefreut, als Stammsängerin dann wieder durch den Ort zu gehen und da einen Beitrag zu leisten. Und das ist mir natürlich eine ganz tiefe Verpflichtung, wo ich selbst sage, ich kann doch nicht um dieses Kind trauern, oder wie will ich um dieses Kind trauern, wenn ich diese große Lebensfreude nicht zugleich auch mit mir trage. Und ich habe das einfach auch an gewissen Situationen dann erfahren, wo diese Sorge um meine Tochter und auch dieser Druck, immer da zu sein, nichts zu versäumen, was für sie wichtig ist, wo der von mir weg war, wo ich in bestimmten Situationen da gesessen bin und gespürt habe, ich muss jetzt auf keine Uhr schauen, ich muss mir nicht denken, wie bewältige ich jetzt dieses nächste Problem, sondern ich darf jetzt auch wieder neue Dinge genießen. Sie hat mir Freiräume geschaffen. Und natürlich hätte ich sie noch furchtbar gern bei mir, aber das ist nun mal nicht so. Und nun darf ich auch den neuen Lebensabschnitt, die Veränderung, als etwas annehmen, was nicht nur Schmerz und Trauer ist, sondern neuer Aufbruch und wieder Lebensfreude eröffnet.
Und damit können wir vielleicht auch noch zu einer wichtigen und letzten Frage überleiten, nämlich der nach der Ernte oder auch nach den Schätzen des Alters. Und da nennen Sie ja auch einige. Was ist das? Also, ob das jetzt neue
Freiheit ist? Ja, ich denke, neben diesen Ängsten gesundheitlicher Art der Lebensführung darf man einfach nicht vergessen, älter werden heißt auch, dass Früchte reif werden. Ich habe eine Erfahrung, die so tief gehen kann, dass ich Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden kann. Ich habe eine innere Freiheit. Ich stehe vielleicht nicht mehr unter dem Zeitdruck, auch wenn denn manche ältere Menschen sich dann immer noch machen. Ich kann mir Freiheiten nehmen in meiner Lebensgestaltung, die ich vielleicht 40, 50 Jahre im beruflichen Leben so nicht hatte. Ich bewundere an vielen Menschen, älteren Menschen, welche Weisheit sie entfalten. Nicht umsonst suchen ja Enkel oft das Gespräch mit ihren Großeltern intensiver als mit ihren Eltern, weil sie da den weiteren Horizont, die weisere Sicht schon wahrnehmen, die Abgeklärtheit in manchen Dingen. Und das sind so Dinge, wo ich sage, da dürfen wir auch im Älterwerden Dankbarkeit entwickeln und sehen, Leben ist nicht immer, jede Lebensphase, jeder Umbruch heißt etwas loslassen. Auch jugendlicher werden heißt Sicherheiten und Freuden der Kindheit loslassen. Und erwachsen werden heißt eine Unbeschwertheit der Jugend loszulassen. Aber nicht nur loslassen, sondern Neues entdecken und auf neue Möglichkeiten des Lebens eingehen. Und da hat auch das Alter eine Menge zu bieten.
Was wünschen Sie sich ganz persönlich für Ihr Alter oder Älterwerden?
Die Eingebundenheit mit Menschen, die mir wichtig sind und die mir eine wichtige Begegnungsmöglichkeit eröffnen und noch eine gewisse Zeit die Autonomie der Lebensführung, um Dinge zu tun, die ich jetzt unter beruflichen Verpflichtungen so noch nicht tun kann.
Und welche?
Und dann aber am Schluss schon auch die Neugierde. Ich erzähle von meinem alten Vermieter, von dem ich mich wenige Tage vor seinem Tod verabschiedet habe, der dann mich angezwinkert hat mit den Augen und gesagt hat, Herr Epp, gespannt bin ich jetzt schon noch, wie es wird, das Sterben. Diese Neugierde bis zum Schluss meines Lebens, die würde ich mir sehr wünschen.
Das hört sich jedenfalls sehr gut an und sehr positiv. Und ich wünsche Ihnen dabei das Allerbeste und erdenklich Gute und Gottes Segen. Ich danke Ihnen, Herr Epp, dass Sie heute hier zu Gast waren und ja, uns einfach einen tiefen und reichen Einblick gegeben haben in darin, wie man die Weichen stellen kann, wie man zu einer selbstbestimmten dritten Lebenshälfte kommen kann, was es da einfach für Hürden, für Schwierigkeiten, für Ängste, für Herausforderungen, eben aber auch für Schätze gibt. Vielen Dank, dass Sie diesen Erfahrungsschatz mit uns geteilt haben.
Ich danke Ihnen, Frau Engert, und grüße alle Hörerinnen und Hörer nochmal sehr herzlich.
Dankeschön. Ja, und an Sie, liebe Hörer, wenn Sie vielleicht nochmal nachhören möchten, was Sie jetzt versäumt haben, dann können Sie das heute Nacht in der Wiederholung um 23 Uhr tun. Oder Sie haben jederzeit die Möglichkeit, diese oder auch eine vergangene Sendung noch einmal nachzuhören in unserem Podcast-Angebot auf der Homepage. Da finden Sie unter allen Rubriken die jeweiligen Sendungen zum Nachhören. Vielleicht verfügt nicht jeder über einen Internetzugang und möchte es lieber als CD haben, die eine oder andere Sendung, oder auch verschenken. Dann können Sie den CD-Dienst erreichen unter der 08328 921 120. Ja, ich darf noch darauf hinweisen, dass hier es bei Radio Horeb um 11.15 Uhr mit der Erzählung weitergeht. Davor gibt es noch die Weltnachrichten. Bleiben Sie dran, lassen Sie sich durch den Tag mit Radio Horeb begleiten. Und wenn Sie auch morgen wieder in die Lebenshilfe reinhören möchten, dann sind Sie da bei dem Thema, was meine Seele stark macht, mit Resilienz das Leben meistern. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.